Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mamalicious Podcast. Das mal zum Thema Vorsorge für Frauen und auch für Mütter sozusagen. Ist für mich zumindest das Gleiche im Sinne von, wenn wir Frauen sind, sind wir nicht gleichzeitig Mütter. Aber wenn wir Mütter sind, sind wir hoffentlich weiterhin Frauen. Und Themen Vorsorge beziehen sich auf verschiedenste Lebenssituationen von der Frau. Und die möchten wir heute im Detail mit euch besprechen. Und für das haben wir eine Fachexpertin mit eingeladen. Und zwar Jennifer Ovi von der Swiss Life, ein langjähriger Partner, auch von Mamalicious in Sachen Frauen und Finanzen. Er findet ganz viele interessante Artikel auf mamalicious.ch zu all diesen Themen, die wir auch heute werden anschneiden. Jennifer, herzlichen Dank für deine Zeit.
Sehr
Und
gerne.
Schön bist du da. Am besten stellst du dich gerade selber kurz vor.
Ja, sehr gerne. Hallo zusammen. Mein Name ist Jennifer Obi. Ich bin Vorsorgeberaterin bei der Swiss Life seit Mai 2021. Ich bin im Außendienst tätig. Das bedeutet, dass ich zu meinen Kundinnen und Kunden nach Hause gehe, sie berate zum Thema Vorsorge im Allgemeinen, Versicherungen, Finanzen. Genau, ich bin in der Generalagentur Winterthur hauptsächlich tätig, aber heute ist man ja mobil und so kann ich auch überall beraten oder auch online, genau.
Ja, schön, dass wir dich heute haben und wir werden alle Themen, die für uns Mütter wichtig sind, kurz anschneiden. Wenn man dann aber detailliert ins Thema möchte oder individuell ins Thema möchte, seht ihr unten auch unsere Links, wo ihr euch direkt bei der Swiss Life melden könnt oder respektive bei der Jennifer, wenn sie Zeit hat. Wir versuchen uns kurz und knackig zu halten, aber die Themen sind natürlich sehr persönlich und auch individuell, wenn es dann darum geht, eine maßgeschneiderte Lösung für sich selber und seine Familie zu finden. Aber jetzt mal zum Allgemeinen. Jennifer, ist es denn so, dass es einen Unterschied gibt zwischen Frau und Mann in puncto Vorsorge? Ich glaube, wir müssen mal mit dem Thema anfangen, bevor wir überhaupt an die Familiengründung denken. Was sind die wichtigen Punkte, wo wir uns dürfen, ja, daran halten oder daran erinnern, dass wir das mal noch für uns individuell sollten prüfen?
Ja, genau. Es gibt wirklich einen Unterschied in der Thematik Vorsorge zwischen Mann und Frau. Diverse Studien haben das belegt. Frauen sind häufiger Teilzeit beschäftigt. Sie sind in Berufen tätig, wo sie vielleicht weniger Lohn bekommen als Männer. Und das zieht sich natürlich dann fort. Und gerade dann, wenn eine Frau auch noch Kinder bekommt, dann wird immer diese Schere, also diese Lohnschere immer weiter. Und bis Mann und Frau dann letztlich in die Pensionierung kommen und dort zeigt es sich dann wieder. Also es ist dann wie eigentlich das Ergebnis, was vorher ja schon war. War das für dich verständlich?
Ja, ja. Also es hat natürlich auch damit zu tun, dass wir früher pensioniert werden, oder? Dort kommt ja schon mal weniger in den Topf. Und dann durch die Tendenz, dass wir Teilzeit schaffen, zumindest vor allem, wenn wir dann Mütter sind, ja, sind ja eigentlich Lebensentscheidungen, oder, wo man trifft als Frau. Also was
teils, teils. Also es sind Entscheidungen, klar, jeder darf grundsätzlich seinen Beruf selber wählen, aber eben es ist auch eine gesellschaftliche Thematik, oder warum sind gewisse Berufe so bezahlt und nicht mehr bezahlt? Und man sieht einfach Frauen mehr in Pflegeberufen, in Berufen halt tätig, wo halt die Löhne tiefer sind und dann kann man leider nicht mit einer höheren Rente dann rechnen.
Ja,
Also es ist wie eine Konsequenz.
Genau,
Genau.
Von Gegebenheiten, wo es quasi, wo man auch dürften ändern.
Absolut, absolut. Da haben wir als Gesellschaft ganz viel Hausaufgabe zu tun und das nochmal zu überdenken. Und es ist nach wie vor so, das wirst du ja bestätigen können als Mutter, dass vermutlich auch Frauen mehr sich nach wie vor um die Kinder dann sorgen, wenn ein Kind da ist. Und so kann eine Frau, gerade wenn Kinder da sind, sich kaum oder viel erschwerter eine Altersvorsorge aufbauen, während der Mann nach wie vor heute mehr im Job, sich auf seinen Job konzentriert und sich so ja, eine Altersvorsorge aufbaut. Und eben wenn dann beide in Rente gehen, hat klar der Mann mehr Rente als die Frau.
Ja, da sind wir auch schon bei den Entscheidungen, die man trifft, wenn man jetzt zum Beispiel heiratet. Es gibt ja noch andere Wege, aber jetzt mal gerade aufs Heiraten bezogen. Wenn ich sage, jetzt möchte ich heiraten, meistens geht eine Familienplanung inklusive Kinder bekommen und eben dann weniger können arbeiten und so weiter und so fort oder neue Konstellationen. Das geht meist in einem. An was muss ich als Frau denken, wenn ich mich entscheide für Familienplanung, sprich heiraten und das klassische Modell einzugehen?
Sehr guter Punkt. Also grundsätzlich finde ich, dass du als Frau, wenn du heiratest, schon mal besser, ja, besser aufgestellt bist in rechtlicher und finanzieller Hinsicht. Warum ist das so? Wenn du heiratest, hast du einfach vom Gesetzes wegen schon bessere Voraussetzungen. Also nehmen wir jetzt eine AHV-Rente, das steht dir nur zu. Also die Witwerrente oder Witwenrente aus der AHV steht dir nur zu, wenn du eben verheiratet bist. Das gibt es sonst nicht. Klar, wir gehen jetzt nicht davon aus, dass der Mann verstirbt, aber falls doch, ja, dann und du verheiratet bist, dann hättest du eben Anspruch auf eine Witwenrente. Das beispielsweise. Oder eben, wenn der Mann jetzt arbeiten geht und du bist daheim, dann zahlt er quasi auch in deinen AHV-Topf ein. Also aufgrund des Splittings. Das sind dann schon Vorteile. Oder beispielsweise eben Erben, ohne dass ihr groß was aufsetzen müsst, hast du Anspruch auf Erbe, wenn dein Mann ablebt. Aber das gibt es alles nur, wenn ihr heiratet. Also es gibt wirklich mehr Vorteile, wenn man heiratet, Begünstigungen, Leistungen in der Pensionskasse. Das ist auch schon per Gesetz vorgesehen. Also man ist einfach geschützter, ja, wenn man heiratet und wenn man eben nicht heiratet, dann kann das ganz doof laufen und man steht wie vor nix.
Und wenn man nicht heiratet, dann gibt es ja sowas wie Konkubinat in dem Sinne, wenn man nicht heiraten möchte.
Ja, wenn du mit deinem Partner natürlich in einem, ja, wenn ihr zusammenlebt, ja, dann. Und nicht verheiratet seid, kann man von Konkubinat sprechen. Das kann auch eine Option sein für viele. Manche denken da eben an die Steuern und deswegen wollen die nicht heiraten. Aber wenn du eben im Konkubinat lebst, dann solltest du erst recht wirklich schauen, dass du vieles regelst. Weil ihr seid quasi in einer losen Beziehung, für euch zwar in einer innigen, tollen Beziehung, aber vor dem Gesetz keine Verpflichtungen, wenn ihr euch trennt, dann kannst du keinen Unterhalt einfordern. Du stehst eben wie vor gar nichts da. Oder wenn es dir wichtig ist, dass dein Geld an ihn übergeht oder er sein Geld an dich übergeht, dann müsst ihr das alles selber regeln. Also
Aber
es gibt,
man kann es regeln.
ja, man kann es regeln. Nur ist es in der Praxis so, dass viele Leute das gerne hinauszögern oder sich leider zu wenig drum kümmern. Also es wäre jetzt ein Punkt, den ich unbedingt an Konkubinatspaare weitergeben würde, unbedingt sowas ja, regeln. Also was geschieht im Todesfall, wer ist begünstigt, ist die Begünstigung hinterlegt. Schreibt unbedingt ein Testament, weil wenn der eine ablebt, dann hat der andere keinen Anspruch.
Und aber so Sachen wie Witwenrente und AHV-Splitting, das geht auch nicht
Nee,
im Konkubinat. Das ist
nein.
einfach fix, wenn man heiratet und das sollte man bedenken bei dieser Entscheidung, ob man heiraten möchte oder nicht.
Richtig,
Und
genau.
was macht das, nur wenn du das gerade weißt, prozentual aus? Also wie muss man sich das vorstellen? Wie hoch sind die Einbußen? Im Sinne von, wenn man jetzt sagt, Anne, ich entscheide mich fürs Nicht-Heiraten, dann haben wir diese zwei Punkte. Macht es viel aus? Kann man das zum Beispiel jetzt auch aufgrund von Versicherungen oder ich weiß es nicht, kann man das irgendwie ausgleichen?
Das ist ja auch wieder sehr individuell. Ich kann dir jetzt keine Zahlen nennen, aber angenommen, dein Partner ist Millionär und jetzt verstirbt er und du bist im Konkubinat und du bist nicht vorgesehen als Begünstigter, ja, dann entgehen dir unter Umständen Millionen. Ja. Dann eben Leistungen aus der ersten, zweiten Säule sind auch individuell. Klar, man kann die vom höchsten von der höchsten Rente ausgehen und dann sich das so ausberechnen. Aber wie viel Geld vorhanden wäre in der zweiten Säule, ist auch wieder sehr individuell, weil jeder unterschiedlich viel Geld verdient und unterschiedlich viel schon angespart hat. Aber pauschal gesprochen hat man einfach ein großes Nachsehen, wenn man nicht heiratet und gerade, ja, wenn auch Kinder da sind. Ja.
Ja, jetzt sind wir bei den Kindern. Also, was, wenn ich jetzt mich entscheide, gemeinsam mit meinem Mann, hey, ich bleibe zu Hause, bis die Kinder groß sind, aus welchen Gründen auch immer, organisatorisch oder der Mann verdient eben so viel Geld, dass die Frau mit so einem 50%-Job das gar nicht wettmachen könnte und es sich finanziell viel mehr lohnt für die Familie, solange sie zusammen ist, dass die Frau zu Hause bleibt. Gibt es da auch Möglichkeiten, dass ich jetzt sage zu meinem Mann, du, ja, aber dann zahlst du für mich auch ein, weil ich arbeite ja zu Hause auch in dem Sinne. Gibt es da Lösungen?
Der ist ein guter Punkt. Auf jeden Fall wäre es sehr sinnvoll, dass wenn einer, in der Regel ist es ja der Mann, voll arbeitet, auch für seine Frau, irgendwie die Vorsorge finanziert. Wenn das Paar verheiratet ist, dann geschieht es das automatisch, dass die erste Säule der Frau auch mitfinanziert wird. Das auf jeden Fall. Aber wenn sie gerade nicht verheiratet sind, dann ist es sehr wichtig, dass die Beiträge dennoch geleistet werden. Weil wenn du als Frau daheim bist mit den Kindern, dann hast du zwar vom Staat Erziehungsgutschriften zugute, du bist aber dennoch verpflichtet, Beiträge an die erste Säule zu leisten. Und wenn du das eben verpasst, musst du dann später bei Leistungsbezug, im Pensionierungsalter einfach mit Kürzungen rechnen. Und das willst du möglichst vermeiden. Und ja, unbedingt sollte die Person, die viel verdient, in die Vorsorge der anderen Person finanzieren, weil letztendlich, wenn man zusammenbleibt, gehört ja das Geld eigentlich beiden, kommt es ja beiden zugute. Und wenn man sich trennt, dann willst du doch als Frau nicht vor nichts stehen. Also unbedingt mit dem Partner das besprechen und schauen, dass beide eine Vorsorge haben können.
Ja, und du sagst, man müsste ja trotzdem irgendwie irgendwas einzahlen, damit das alles schön weiterläuft.
Richtig.
Und wenn jetzt das der Mann nicht übernehmen würde, wäre ja ein Teilzeitjob eine super Lösung im Sinne von, was, also wenn ich jetzt sage, okay, ich kann aber nur 20% oder so oder einfach ein minimaler Anteil, macht das dann auch schon einen Unterschied für mich?
Auf jeden Fall, also mit jedem Arbeitserwerb, Pensum, den man angehen kann, ist es immer gut. Eben man baut sich damit Altersvorsorge auf, man zahlt in die Säulen ein. Durchaus, jetzt mit dem Teilzeitpensum sollte man einfach achten, dass man mindestens 22.050 sind es aktuell erzielt bei mindestens einem Arbeitgeber, um einfach auch die zweite Säule
Zu decken.
zu decken, genau, weil sonst hat man da wieder ja keine Möglichkeit, sich Altersvorsorge aufzubauen. Ja.
Und wie steht es mit der berühmt-berüchtigten Lebensversicherung, die ja auch noch im Raum steht? Also die würde ja dann auch ergänzen. Eine Lebensversicherung würde ja dann all das, was wir bis jetzt besprochen haben, ergänzen oder sogar eben wettmachen, wenn man sich für den anderen Weg als den klassischen Heiratsweg entscheidet.
Ja, du greifst da ein bisschen vor. Ja, durchaus. Die Lebensversicherung für sich ist schon ein Thema. Das hat eigentlich nicht ganz so viel damit zu tun, ob man jetzt verheiratet ist oder nicht verheiratet ist, weil die Lebensversicherung ist nichts anderes als eine dritte Säule. Und wie du weißt, kann jeder und jede von uns eine dritte Säule abschließen, ob Frau, Mann. Was hat es mit der Lebensversicherung auf sich? Man kann halt verschiedene Elemente berücksichtigen, wie zum Beispiel Leistungen im Todesfall. Und gerade für ein Paar, das sagt, der eine arbeitet, die andere Person nicht, eben die Frau arbeitet nicht, dem Mann passiert was, dann bist du halt über eine Lebensversicherung finanziell abgesichert, dass halt Geld ausbezahlt wird, wenn so ein Fall eintritt. Aber es macht für jeden Mann und jede Frau Sinn, weil denken wir zum Beispiel an eine Erwerbsunfähigkeit. Es ist jetzt immer häufiger, dass das vorkommt, gerade aufgrund von Krankheit häufiger als Unfall. Und wenn du eine Lebensversicherung hast, dann kann deine Lebensversicherung dir eine Rente ausrichten. Und selbst als Mutter und daheim sein, das ist ja auch Arbeit. Oder? Und
Ja,
wenn
genau.
du aus irgendwelchen Gründen das nicht mehr machen kannst, aber eine Lebensversicherung abgeschlossen hast, dann kann die zu deinen finanziellen Bedürfnissen beitragen, dass die ausgerichtet wird.
Jetzt hast du vorhin erwähnt, das ist jetzt die dritte Säule, also die Lebensversicherung ist die dritte Säule. Dann haben wir jetzt erste, zweite, dritte. Wie geht das mit den Säulen? Das ist ja auch noch ein
Genau.
wichtiges Thema.
Absolut. Eben, wir kommen nicht drum herum, wenn wir über die Vorsorge sprechen, alle drei Säulen anzuschauen. Das ist ein Zusammenspiel. Jede Säule muss man für sich anschauen. Was kann ich da optimieren? Was gibt es da zu beachten? Und unser Vorsorgesystem beruht auf drei Säulen. Und deswegen kommen wir nicht drum herum, auch die dritte Säule anzuschauen. Und jetzt gibt es eben die Säule 3a und die 3b. Und was viele leider nicht wissen, ist, dass zum Beispiel eine Säule 3b jeder Mann und jede Frau führen kann. Gerade wenn du sagst, ich bin daheim, ich arbeite nicht, also in einem Job, ich bin daheim beschäftigt, dann kannst du trotzdem eine dritte Säule haben. Das wird sehr oft nicht korrekt verstanden. Und zwar eine Säule 3b. Das darfst du als Frau führen. Und es wäre sehr gut, wenn du das führst, weil damit kannst du dir wieder Alterskapital aufbauen oder einfach eine Reserve. Also es ist immer besser, Geld zur Seite zu legen, als gar nicht. Und wenn das Gefäß 3a nicht geht für dich, weil du eben nicht in einem Job bist, dann kannst du immer noch eine 3b haben.
Und die 3b, jetzt aus meiner Erfahrung, ist, glaube ich, ja, wenn man selbstständig ist, sicherlich keine schlechte Idee. Also ich habe eine Säule gehabt, die ich, eine Lebensversicherung, in die ich immer einbezahlt habe, und dann bin ich selbstständig geworden und habe mir die auszahlen können. Ist das die?
Nicht ganz. Also 3a, du kannst es dir so merken. 3a steht zwar für gebunden, meint gebunden, aber du kannst es mit Arbeit vergleichen oder AHV-Lohn. Das hat nichts mit selbstständig oder unselbstständig zu tun. Jede Person, die einer Arbeit nachgeht und einen AHV-pflichtigen Lohn erhält, also auf seinen Lohn AHV zahlt, darf und soll eine 3a führen. Okay? Wenn du jetzt aber zu Hause dich betätigst oder du bist Studierend, dann erzielst du ja keinen Lohn. Du kannst dann eine 3b führen.
Und das wäre jetzt die Versicherung, wo wir vorhin gesprochen haben, wo man freiwillig lösen könnte, wenn man eben nicht angestellt ist, oder zusätzlich eine Absicherung wäre, wenn man einfach zum Beispiel nicht verheiratet ist und das nicht automatisch einbezahlt wird.
Das hat noch gar nichts mit 3a oder 3b zu tun. Du kannst alles, was wir besprochen haben, alle Absicherungen zusätzlich in 3a-Form haben oder in 3b. Wenn du jetzt aber nicht arbeitest, dann wirst du das als 3b führen, deine Lebensversicherung. Wenn du aber arbeitest, möchtest du das vermutlich von den Steuern abziehen können und dann wirst du es als 3a ausgestalten. 3a, 3b meint nur quasi, arbeite ich oder arbeite ich nicht erstmal, aber die Lösungen, Leistungen im Tod, Alterskapital aufbauen, das geht in beiden.
Okay, das heißt aber nochmal, dass ich, wenn ich jetzt sage, ich will nicht heiraten, und dann kann ich zu meinem Mann und sagen, und ich bin zu Hause, ich möchte auf die Kinder schauen, ich habe keinen Job, dann wäre eine AB eine super Lösung.
Eine
Der
3b,
3B,
richtig,
genau.
die freie
Die
Vorsorge,
freie
3b.
Vorsorge, wo man frei einzahlen kann. Ob man es
Richtig.
selber tut oder jemand das für dich macht, ist ja dann.
Ist dann sekundär, aber unbedingt eine 3b führen. Das ist immer besser, als eben gar keine dritte Säule zu haben. Weil vielleicht wirst du irgendwann dann wieder in den Job einsteigen und dann könntest du deine 3b umwandeln in eine 3a. Oder du führst die 3b weiter. Oder
Okay.
nimm ein Beispiel, wo du vielleicht doch arbeitest. Du hast eine Säule 3a, die ist ja beschränkt. auf 7.056 aktuell die Beiträge, die du dort leisten kannst, wenn du eine Pensionskasse hast. Und jetzt angenommen, du hast aber eine Sparquote von 10.000. Wenn die 7.000 ja ausgeschöpft sind, dann kannst du die 3.000 in eine 3B einzahlen.
Eine schöne Kombination. Und für das braucht es eben dann ein Vorsorgeberater oder eine Vorsorgeberaterin,
Unbedingt.
damit man diese Bausteine auch von Anfang an richtig aufbaut und da dann sorglos quasi bis zum Punkt, wo das Leben dann eben nicht mehr so sorglos ist, einzahlen, vorsorgen kann. Jetzt grundsätzlich Thema Versicherung, eben weil wir sagen, hey, das ist sicher ein wichtiges Thema in puncto Beratung, dass man sich da einen Berater hinzu, also dass man einen Berater hat, der rauskommt sozusagen. Was muss man überhaupt im Grundsatz bei Versicherung im Allgemeinen beachten?
Ja, sehr guter Punkt. Ich verstehe Vorsorge eben nicht nur als Altersvorsorge. Vorsorge meint oder beinhaltet verschiedene Aspekte. Das ist deine Hausratversicherung, das ist deine Haftpflichtversicherung, das ist auch eine Krankenkasse, dass du eine Krankenkassepolice hast. Es beinhaltet verschiedene Aspekte. Und gerade wenn du dann sagst, okay, ich ziehe mit meinem Freund zusammen oder mit meinem Lebenspartner, auch da willst du vielleicht deine Policen mal wieder überprüfen, aktualisieren. Achte darauf, dass sie künftig auf Familie lautet, damit alle Personen im selben Haushalt mitversichert sind. Ja, ich denke, man sollte das Ganze groß anschauen und unbedingt jemanden beiziehen, weil das Thema recht komplex ist. Also es braucht meines Erachtens immer ein Gespräch, wo man einfach nochmal seine ganzen Unterlagen zeigt und dann so beraten wird, wo kann man optimieren. Genau.
Du hast vorhin kurz erwähnt, man muss viele Dinge regeln, wenn man, egal eigentlich welchen Weg man eingeht, man sollte über Dinge sprechen, über die man eigentlich nicht sprechen möchte, zum Beispiel Patientenverfügung, Testament und Co. Also, inwiefern können, also kann man da beraten werden? Wie geht man das an? Weil das ist etwas, was man immer komplett rausschiebt. Das schaut man nicht an. Wie sieht so eine Patientenverfügung aus und was hat dann am Schluss das mit dem finanziellen Teil zu tun?
Na, das Ding ist, also Patientenverfügung beispielsweise, das ist ja die medizinische
Eben, so kenne ich
Vorsorge,
das.
sage ich mal. Da regelt man, was man an medizinischen Maßnahmen will oder eben nicht will. Und das Ding ist halt, wenn man sowas nicht aufsetzt und es kommt ein Fall, wo jemand urteilsunfähig wird, im Spital liegt, dann sind es immer die Hinterbliebenen oder die Familienangehörigen, die entscheiden müssen. Wenn du aber sowas schon aufgesetzt hast, dann weiß man, was du willst und kann dann einfach viel besser deinem Wunsch entsprechen. Das ist aber nur ein Teil der rechtlichen Vorsorge. Testament oder Vorsorgeauftrag wiederum, das ist ein Dokument, das du handschriftlich zum Beispiel aufsetzen sollst. Da gibt es nicht die Lösung, weil eben jeder von uns hat wieder individuelle Bedürfnisse. Da kann man sich beim Juristen, beim Notar beraten lassen, wie das Ganze aufgesetzt sein sollte. Man kann natürlich auch das Ganze googeln und sich so Beispiele holen. Aber ganz, ganz wichtig ist einfach, dass man es macht, weil wenn man es nicht macht und also keine Regelung trifft und es passiert eben eine Urteilsunfähigkeit, dann wird die Behörde quasi über dich bestimmen. Und das willst du vielleicht nicht. Du willst deinen Partner, deine Partnerin berücksichtigen. Und deswegen sind solche Dokumente essentiell und gehören genauso zur Vorsorge hinzu.
Apropos Regelung, was hältst du oder rätst du in puncto Kontoführung? Nein, es geht ja weiter. Das ist ja ein Riesenkonstrukt.
Ja, genau. Geld ist super wichtig in einer Beziehung. Ja, da gibt es auch wieder verschiedene Modelle oder Möglichkeiten. Man kann sagen, jeder hat sein eigenes Konto, aber gemeinsame Ausgaben wie Miete oder so bezahlt man aus einem Gemeinschaftskonto. Und einfach daran denken, dass dass einfach die Zugriffe jederzeit möglich sind. Das ist nichts ärgerlich, es gibt nichts Ärgerlicheres oder ja, Schlimmeres, wenn irgendwie Geld eigentlich da wäre, aber aufgrund von eben keinen Zugriff haben, selbst wenn man verheiratet ist, auf das Konto des anderen, dass man keine Zahlungen machen kann. Gerade im Todesfall würde eigentlich das Geld erstmal gesperrt werden.
Ja, eingefroren und dann einfach so 2, 3 Monate, bis alles geregelt ist. Und das ist, wenn man Kinder hat und einen Alltag hat, ist das eine
Genau,
lange Zeit.
genau. Also da sollte man sich eben überlegen, hat man eben ein Konto, wo eine Reserve angelegt wird für alle Fälle, wo beide Zugriff haben. Genau, das sind so Themen, die man unbedingt anschauen sollte. Es gibt also wirklich viel zu besprechen, ja.
Jetzt haben wir eigentlich fast alle Themen schon durch. Gibt es noch etwas, was wir vergessen haben oder was wir noch sonst zu beachten hätten als Frauen allgemein?
Ich denke, wir haben die wichtigsten Punkte besprochen. Wie gesagt, im Einzelfall kann das nochmal anders ausschauen. Ich würde deswegen wirklich jeder Person, jeder Frau empfehlen, mal die persönliche Situation mit einem Spezialisten anzuschauen. Von alleine weiß man vielleicht nicht, ob man Lücken hat. Da gibt es wirklich Möglichkeiten, das herauszufinden und das wirklich gemeinsam mit einem Experten oder einer Expertin anzugehen. Das ist mein Rat, ja, unbedingt.
Ich glaube, wichtig ist es zu sagen, dass wir über dieses Thema sprechen dürfen, selbstbewusst und vernünftig sozusagen, auch wenn alles so romantisch ist und man so verliebt ist. Aber ich glaube, wenn man eben gerade so verliebt ist, dann kann man das, sollte man das können. Ist eine große Vertrauensbasis natürlich, das Konto zu teilen, Zugriff zu haben. Ja, das bedeutet ja auch immer, dass man so Einsicht hat in ja, was man so finanziell ausgibt und so
Absolut.
weiter und so fort. Aber da müssen wir eigentlich hin, nicht nur in der Gesellschaft, dass wir über das Thema sprechen, dieses schlummernde Thema, das schlussendlich dann vor allem auf die Frau zurückfällt bei einem Trennungsfall. Genau, das sind so die Geschichten. Ist ja auch der Trennungsfall. Das hätte ich noch, wo ich ganz kurz noch reinbringen
Ja,
möchte, weil
ja, gerne.
wenn jemand stirbt, ist das eine Sache, aber eine Trennung ist ja auch eine alltägliche Sache mittlerweile leider.
Genau, eben auf jeden Fall sich nicht so sehr auf den Partner verlassen in finanzieller Hinsicht. Eben wenn man schon während der Beziehung für sich immer geguckt hat, dass man ein bisschen Geld hat oder Geld zur Seite legt, dann ist eine Trennung hinterher vielleicht weniger gravierend, als wenn dann eine finanzielle Abhängigkeit besteht. Deswegen sollte die Person, die mehr verdient, in der Regel ist es ja der Mann, unbedingt auch zur Vorsorge der Frau beitragen. Und wenn die Trennung infolge Scheidung ist, also dass das Paar verheiratet war, dann ist es auch heute so nach Bundesgericht Rechtsprechung, dass den Frauen immer mehr Verantwortung ja,
Übergeben wird.
ganz korrekt. Also du kannst heute nicht sagen, ja, mein Mann soll einfach Unterhalt zahlen. Das wird jetzt immer schwieriger. Das heißt also, wir Frauen sollten auch mehr uns um unsere finanzielle Situation selber kümmern können.
Ja,
Genau.
und eben so ein Ausstieg aus dem Berufsleben ist ja nicht nur in der Praxis dann auch schwierig, dann wieder den Weg reinzufinden, sondern auch psychologisch gesehen braucht es einfach auch eine gewisse Zeit, bis man da wieder reinkommt, insbesondere nach 20, 30 Jahren, je nachdem, wie viele Kinder man hat. Das darf man einfach nicht unterschätzen, glaube ich. Ja, auch wenn man an sich glaubt und sagt, hey, ich kriege immer einen Job und auch gewillt ist, ist das gar nicht so einfach. Vor allem auch in einem gewissen Alter.
Es wäre toll, wenn man eigentlich immer einen Fuß hatte im Berufsleben, auch wenn es nur ein Tag ist in der Woche, einfach um da den Anschluss nicht zu verlieren, unbedingt. Ich weiß, oder ich weiß es nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass es anspruchsvoll ist, wenn Kinder noch da sind. Aber vielleicht ist ein Tag möglich zu arbeiten, einfach um da nicht komplett den Anschluss zu verlieren.
Jennifer, besten Dank für deine Expertise. Hast du wunderbar beantwortet. Wenn wir noch Fragen haben, können wir direkt auf dich zukommen. Wie gesagt, ich Werde alles verlinken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch. Ich hoffe, der Podcast hat euch ein bisschen Insights geben zum Thema Finanzentscheidungen, würde ich das nennen, wenn man grosse Entscheidungen im Leben trifft, die natürlich vollkommen auf Vertrauensbasis basieren. Wir gehen nicht davon oder sollten nie davon ausgehen, vom Worst Case, aber wir wissen, dass es ihn gibt. Und ja, einfach möchten wir auch fordern, dass das Thema mehr auf den Tisch kommt oder auch auf den Tisch kommen darf, dass ihr das mit euren Partnern und Partnerinnen besprecht und euch somit könnt dann auch ganz gelassen auf was auch immer ihr für Entscheidungen trefft, darauf einzulassen. Und ja, das wäre es schon mal gewesen, wieder für den nächsten Podcast, wo mit der Jennifer Obi von Swiss Life, wo wir haben führen. Herzlichen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir eine schöne Weihnachtszeit
Ja, dir
sozusagen
auch. Danke, Rascha.
und bis ganz bald. Herzlichen Dank.
Danke dir.
Bis gleich.